Working Beyond 9 to 5, der Podcast, in dem sich alles um Visionen für die Arbeitswelt der Zukunft dreht. Mein Name ist Katharina van Meenen-Röhrig. Mit meinen Gästen spreche ich über die neuesten Trends und Entwicklungen im Bereich Human Resources. Wir erforschen die spannenden Chancen, die sich durch innovative Arbeitsmodelle, moderne Arbeitsumgebungen und leistungsstarke Softwarelösungen ergeben. Und los geht's! Let's design the future of work. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres GFOS-Podcasts Working Beyond 9 to 5. Heute geht es um ein Thema, das uns im Alltag ständig begleitet und dabei oft ganz selbstverständlich wirkt, ohne dass wir bewusst darüber nachdenken. Die Rede ist von der Nutzererfahrung mit Software. Mein heutiger Gast beschäftigt sich damit jeden Tag. Firas Kadar ist Head of UX und Product Design bei GFOS und arbeitet daran, komplexe Anwendungen so zu gestalten, dass sie im Arbeitsalltag verständlich und praktikabel bleiben. Firas, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Stell dich doch gerne noch einmal selber vor.
Hi Katharina, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin Firas Kadar, bin 42 Jahre alt und bin jetzt im 20. Jahr bei GFOS. Und ja, bin verantwortlich für das ganze Thema User Experience und Produktdesign. Ja, und ich bin gespannt auf das Gespräch.
Ja, vielen Dank erstmal für die Einführung. Firas, ich würde gerne ganz allgemein einmal anfangen damit. Was macht ein UX-Designer konkret? Weil ich glaube, viele unserer Zuhörer haben zwar eine Vorstellung, aber ich weiß nicht, ob die immer so konform mit dem ist, wie wirklich so dein Daily Business aussieht.
Auf einen Satz runtergebrochen hätte ich gesagt, man macht Software benutzbar. Jetzt gerade im B2B-Bereich ist ja gerade Software ein sehr umfangreiches Thema. Und da gibt es mehrere Aspekte, die man da beachten muss. Nutzerforschung ist ein Aspekt, Interaktionsdesign, Prototyping, Usability-Tests. Also all diese Dinge spielen in das ganze Thema User Experience rein. Und darum kümmern wir uns eigentlich jeden Tag. Je nachdem, in welchem Status des Projekts man gerade ist, das eine mehr, das andere weniger.
Also zusammengefasst vielleicht so, dass die Erfahrung des Nutzers mit der Software möglichst gut ist.
Genau.
Eben. Genau, okay. Wie wurdest du UX-Designer, Firas? Was muss man dafür tun?
Mein Karriereweg hat sich eigentlich schon abgezeichnet früh. Ich habe eine Ausbildung gemacht als Anwendungsentwickler, hier auch bei GFOS, und bin dann nach 4 Jahren in das Marketing gewechselt, weil ich schon immer so ein Faible hatte für Design und Ästhetik und gut benutzbare Sachen. Da habe ich dann 10 Jahre die Webseite betreut und das Corporate Design auch betreut und bin dann, als das Thema UX auch bei GFOS einen höheren Stellenwert bekommen hat, in die Entwicklung zurückgewechselt und kümmere mich seitdem um das Thema UX und kann da die Erfahrung, die ich halt über die Jahre davor gesammelt habe, perfekt einbringen.
Was macht dir die meiste Freude daran?
Wenn ich es auf einen Punkt runterbrechen müsste, ist es meistens der Rollout von einer Funktion oder einem Produkt und wenn das einfach ankommt, ohne viel Nacharbeiten, sondern wenn man alles, was davor kommt an Forschung, an Iteration, wenn die wirken und das Produkt einfach wirklich den Zweck erfüllt, den es erfüllen soll.
Wahrscheinlich, wenn man es dann auch wirklich physisch vor sich sieht.
Genau.
Und anfassen kann man ein Softwareprodukt natürlich immer schwierig, aber dann wirklich sieht, die Leute können damit gut arbeiten, es kommen wenig Rückfragen, das ist wahrscheinlich ein gutes Gefühl, kann
genau.
Ich mir vorstellen.
Positives Feedback im Allgemeinen ist immer sehr schön.
Auf jeden Fall. Aber davon, da kommen wir ja gleich noch drauf, ist glaube ich gerade mit dem Facelift, was wir 2025 gemacht haben, sehr, sehr viel auch zu dir rübergekommen. Was ist für dich die Essenz oder was macht wirklich gutes UX-Design für dich und auch vielleicht im Allgemeinen aus?
Für mich ist eigentlich gutes Design oder UX-Design oder gute UX unsichtbar. Also ich habe gar keine Friktion mit dem oder gar keine Reibung mit dem Produkt, was ich benutze, sondern das Produkt hilft mir dabei, das zu machen, was ich machen möchte und das schnell und effizient. Das ist für mich gutes UX. Mhm. Also nicht, dass ich mich über die Anwendung ärgern muss oder ich muss 5 überflüssige Schritte machen, sondern ich habe eine Aufgabe und die kann ich schnell und effizient erfüllen.
Möglichst selbsterklärend vermutlich dann
genau.
Eben auch. Wir haben ja auch das Nutzungserlebnis, ich hatte es gerade schon angedeutet, mit GFOS 2025, jetzt kommt schon unser Release 2026 raus, komplett überarbeitet. Wieso war das so wichtig, Firas?
Das Hauptaugenmerk bei der Umstellung von GFOS 2025 lag auf der Vereinheitlichung all unserer Produkte. Wir haben ja verschiedene Kanäle, die wir bespielen. Wir haben eine Dialoganwendung, wir haben eine Webanwendung, eine App. Und diese Vereinheitlichung voranzutreiben, dafür haben wir die Grundsteine gelegt, auch für die zukünftigen Releases. Gerade wo wir jetzt ein SaaS-Produkt, oder wir sind ja schon eins, aber das noch vorantreiben wollen, war das der Grundstein, den wir legen mussten. Nämlich Skalierbarkeit zu ja, vorzubereiten und ja, die UI so zu modernisieren, dass die Störgeräusche da so gering wie möglich sind.
Inwiefern haben sich da auch die Marktanforderungen deiner Meinung nach in den letzten Jahren verändert und welche Einflüsse haben dafür gesorgt, dass eben auch die Ansprüche unserer Anwender oder Nutzer da andere geworden sind?
Unsere Anwender sind jünger geworden. Die Generation Entscheider, die vielleicht sich darum gekümmert hat, Software anzuschaffen oder sich um Personalsoftware zu kümmern oder HR-Software, die gehen langsam in Rente. Und die nachfolgende Generation, also meine Generation eigentlich, die legen viel größeres Augenmerk darauf. Das merkt man bei Produkten oder bei den Verkaufszahlen von Produkten, wie Apple hat in den letzten 10 Jahren eine sehr starke Steigerung geschafft. Und Design spielt eine wesentlich größere Rolle, als es noch vor 10 Jahren vielleicht der Fall war.
Woher kam der Impuls für dich, das Design oder das Facelift von GeForce genau so zu machen, wie du es gemacht hast?
Es gibt mehrere Impulse. Nutzerfeedback ist meistens eins und das Feedback war vermehrt, dass die Anwendung ein bisschen altbacken wirkt oder dass teilweise Flows sehr umständlich sind. Das sind natürlich Impulse, wo man sagt, da müssen wir jetzt sofort dran und da müssen wir auch was ändern. Ansonsten Marktanalysen, strategische Ausrichtung, also das sind Faktoren, die damit reinspielen und ja, wo man dann schauen muss, was können wir in angemessener Zeit tun, mit welchem Umfang, weil man kann natürlicherweise nicht eine Software von jetzt auf gleich komplett umstellen, sondern man muss da sich eine Roadmap zurechtlegen und das haben wir getan und arbeiten auch stetig dran.
Früher gab es immer so den allgemeinen Tenor, dass UX-Design oder gerade Design in der Software wichtiger, sag ich mal, im B2C-Umfeld ist als im B2B-Umfeld. Diese Anforderung hat sich sicherlich in den letzten Jahren komplett geändert. Würdest du das auch auf den Generationenwechsel zurückführen?
Ja, die älteren Generationen auch, aber vor allen Dingen die Generation nach den Babyboomern sind mit Consumer-Geräten ausgestattet, von Smartphone über Tablet, über die Autos mittlerweile. Die haben ja alle sehr ausgefeilte User-Interfaces. Und der Anspruch, den man daran hat, und das merkt man, wenn man eine App installiert, die nicht gut ist, da ist die relativ schnell wieder weg vom Smartphone, der Anspruch überträgt sich natürlich auch ins Arbeitsumfeld. Und das merkt man bei Microsoft und seiner Office Suite, da wurde sehr großes Augenmerk drauf gelegt, das mal zu modernisieren und da den Puls der Zeit zu treffen auch.
Und glaubst du, also ist das ein Punkt, der insbesondere, sag ich mal, die Nutzer betrifft oder gilt es auch für die, die im Hintergrund die Software bedienen, also die Administratoren, die im Hintergrund eben tätig sind? Ist da auch der Anspruch deutlich höher geworden?
Der Anspruch der Endnutzer, also der Hauptteil der Anwender, die die Software dann benutzen, da ist der Anspruch sicherlich dort. Bei Administratoren kommt es auf die Branche, glaube ich, an. Im Maschinenbau, glaube ich, ist der Anspruch ein anderer, weil die Maschinenbausoftware zum Beispiel diesen Switch von diesen alten, langweiligen Oberflächen hin zu so modernen Liquid Glass hat Apple ja jetzt. Diesen Switch haben die nicht, zumindest soweit ich abschätzen kann, noch nicht durchgeführt. Deswegen ist da der Anspruch ein anderer, aber ich glaube, ein Großteil.
Steht vielleicht noch eher die Funktionalität im Vordergrund, dabei ist sicherlich auch ein Trend, der sich dort fortführt, das denke ich auch.
Ich glaube, Funktionalität steht immer im Vordergrund, ehrlicherweise. Eine gute Oberfläche oder eine schöne Oberfläche führt nur dazu, dass die Erwägung, sich jetzt dieses Produkt auszuwählen, einen Vorteil bringt.
Und die Funktionalität vielleicht auch stärker genutzt wird.
Die Funktionalität
wird,
muss da sein, aber ich glaube, so ein schönes Design hilft auf jeden Fall dabei.
Ja, absolut. Ich glaube, das kennt jeder. Man sagt ja auch immer so schön, von einem schönen Teller isst man lieber. Ja, also das Auge isst halt immer mit und das wenn man eine Software, mit der man täglich arbeitet, und so ist es mit einer Mission-Critical-Software wie Workforce Management nun mal, möchte man natürlich auch was sehr Ästhetisches dort zur Verfügung haben. Firas, was ist für dich so die größte Inspiration? Wo holst du dir Inspiration? Wo orientierst du dich dran, wenn es wirklich darum geht, unser UX-Design kontinuierlich weiterzuentwickeln?
Inspiration hole ich mir im Alltag, ehrlicherweise. Also wenn ich jetzt gar nicht aktiv auf der Suche bin, kriegt man Impulse von allen Seiten. Habe ich gerade schon gesagt, im Auto, von Smartphone-Apps, von auch Business-Anwendungen, wenn wir hier irgendwas benutzen. Das ist ein Kanal, wo ich sage, da kriegt man immer Input. Dann gibt es extra Plattformen. Mobbin ist eine so eine Plattform, wo man sich Inspiration für UIs herholen kann zum Beispiel und Userflows von großen Firmen, wie zum Beispiel PayPal. Die haben ihre komplette Software da abgebildet und da kann man sich die Flows angucken. Wie machen die Checkouts zum Beispiel? Mhm. Weil das auf unsere Software vielleicht nicht zutrifft, aber trotzdem interessant zu sehen, wie machen die das? Dann Orientierung gibt einem eigentlich schon die ISO-Norm für menschzentriertes Gestalten, an der orientiert man sich. Auch was so Kreisläufe angeht, wie man iterativ eine Software weiterentwickelt. Mhm. Und was Guidelines betrifft, Apple hat extrem gute Guidelines für die Gestaltung von Oberflächen. An denen orientieren wir uns stellenweise, natürlich nicht in Gänze. Wir machen jetzt nichts für Apple, sondern wir machen GeForce-Software. Microsoft hat gute Guidelines und also das ist so eine Mischung aus all diesen Faktoren, die damit reinspielen. Und dann ist es am Ende, guckt man sich an, was brauchen wir? Und daraus entsteht dann eine Lösung.
Und welche UX-Trends beobachtest du gerade, vielleicht außer den genannten, gerade Checkout hattest du gesagt, besonders aufmerksam, wo du sagst, das sind auch Zukunftstrends. Also da müssen wir ganz genau hinschauen.
Mhm. Ich gucke mir sehr genau Designsysteme an und den ganzen, die Weiterentwicklung rund um das Thema Designsysteme auch, was KI-Implementierung angeht. Wie kriegen wir ein Designsystem in Figma, wo wir es jetzt haben? Mhm. Übersetzt in wirklich Softwarekomponenten. Das ist ein so ein Trend. Designsystem haben wir eingeführt jetzt im Zuge der GeForce 2025 Umstellung, um einfach eine Einheitlichkeit zu gewährleisten. Und dieses ganze Thema weiterzuentwickeln ist halt extrem wichtig und wird auch wichtig bleiben für uns. Das ist ein so ein Trend, wo ich sage, das ist interessant. Motion Design finde ich sehr spannend, weil ein gutes Motion Design, also so Animationen, dazu führen, dass eine Software sich fertig anfühlt. Mhm. Die gibt dem so einen Polish, um jetzt mal in so einem englischen Begriff zu sagen. Ansonsten finde ich sehr interessant Intent-Based Design, was im Endeffekt heißt, die Software erkennt, was mache ich gerade und gibt mir dafür maßgeschneidert die Lösung. Und ich muss nicht lange links klicken, rechts klicken und suchen, sondern der weiß, ich will jetzt beispielsweise eine Person anlegen. Und dann kriege ich genau die Tools, die ich dafür brauche, um das schnell zu machen.
Das klingt super spannend und ist auch, glaube ich, ein gutes Stichwort an der Stelle. Inwiefern spielt da KI eine heutige Rolle schon?
Ja, wir nutzen jetzt bei uns im ganzen UX-Bereich KI vor allen Dingen zur Clusterung von Nutzerfeedback. Mhm. Also wir sammeln ja Nutzerfeedback aus verschiedensten Kanälen, Usergroups, wir machen Interviews. Und um die Sachen zu sortieren, zu clustern, um zu gucken, wo haben wir hier verschiedene gemeinsame Basen, dafür nutzen wir KI, weil das macht das wesentlich schneller. Mhm. Wir verlassen uns nicht darauf, dass das perfekt ist, aber wir nehmen es als Grundstock, um darauf aufzubauen.
Also die KI macht quasi die Inhaltsanalyse und gibt die Ergebnisse raus und die könnt ihr dann nutzen, um sie wiederum einzuarbeiten.
Genau. Wir haben die eingesammelt, die Ergebnisse. Das heißt, die Ergebnisse, die von der KI kommen, die werden nochmal kontrolliert. Aber da wir ja wissen, was drin stand, ist die Kontrolle relativ schnell gemacht eigentlich. Mhm. Erspart uns aber wesentliche Arbeit und wesentliche Zeit vor allen Dingen. Mhm. Und gerade Zeit ist bei dem ganzen Thema KI so wichtig. Schnelles Validieren von Prototypen ist noch so ein Thema. Früher, wenn ich einen Prototypen machen musste, dann musste ich den wirklich programmieren. HTML, CSS und dann hat sehr lange gedauert. Mhm. Zum Teil, je nachdem wie. Auch wenn ich mal das machen wollte. Man kann das auch heute, auch in Figma, dem Design-Tool, was wir nutzen, machen. Ist aber auch sehr aufwendig, weil man für jede Maske muss was vorbereitet werden. Und das kann man halt jetzt durch Vibe-Coding, so ein Stichwort, das ist ja jetzt auch in aller Munde. Einfach, ich prompte was in die KI und der gibt mir so einen Prototypen zurück, einen Click-Dummy, wenn man so möchte, genau.
Okay.
Und mit dem kann man dann sehr gut validieren, ist das, was wir uns vorstellen, überhaupt machbar und führt das zu dem Ziel, wo wir hin wollten, oder können wir die Idee verwerfen, bevor wir Entwicklungskapazitäten binden müssen? Mhm. Bevor wir QS-Kapazitäten binden müssen? Also da viele Dinge werden da beschleunigt.
Wie viel Zeit spart das? Also wie viel Beschleunigung, würdest du sagen, können wir dadurch rausholen?
Das kommt drauf an, was wir machen wollen. Will ich ein ganzes Produkt validieren? Dauert natürlich wesentlich länger, als wenn ich sage, ich möchte eine kleine so eine Mikrofunktion eigentlich validieren. Mhm. Um ein Beispiel zu nennen, wir haben in der Personaleinsatzplanung der neuen so einen Magnetismus eingebaut, dass Spalten beim Scrollen anhaften bleiben an einer bestimmten Stelle. um halt die Hierarchie weiterhin visuell gewährleisten zu können. Und das ließ sich dadurch halt wesentlich schneller prüfen, ob das überhaupt möglich ist. Es war möglich und wird dann jetzt auch umgesetzt.
Sehr,
und so
sehr
musste
cool.
Kein Entwickler da jetzt noch lange vorarbeiten, sondern wir konnten das im UX-Team einfach schnell validieren.
Super cool. Und sag mal, Firas, seit wann ist UX-Design, würdest du sagen, eigentlich wirklich ein Thema geworden in der Software?
Ich habe jetzt keine Zahlen vom Gefühl, würde ich sagen, in den letzten 10 Jahren ist es deutlich mehr geworden. Mhm. Als ich mit der Ausbildung begonnen habe, und das war in 2006, da, soweit ich mich erinnern kann, gab es diesen Bereich noch gar nicht. Es gab Interface-Design und da gab es auch schon ja, Leute, die sich darum gekümmert haben, dass die Oberfläche schön aussieht oder die Komponenten schön aussehen. Aber dieses ganze Thema Nutzerforschung, Validierung von Ideen, Usability-Tests, also dieses, ja, was UX eigentlich so umfasst, das gab es in meiner Meinung nach in Einzelteilen, aber ich weiß nicht, ob es das schon in dem Thema gab. Mhm,
verstehe. Ich habe einfach auch aus dem Hintergrund heraus gefragt, weil ich glaube, dass sich der Need dafür einfach immer weiter beschleunigt. Und ich wollte jetzt den Link Richtung Zukunft schlagen.
Da weiß ich jetzt aber in ehrlicherweise nicht, wie wahr das ist. Weil ich weiß nicht, wann das angefangen hat. Das war jetzt nur eine
Einschätzung. Aber Einschätzung. Ich habe ja auch nach deiner Einschätzung gefragt, also so aus deinem Gefühl heraus. Und natürlich auch logischerweise hier im Unternehmen ist der Fokus in den letzten 10 Jahren massiv eben in diese Richtung gegangen. Wie schätzt du das für die nächsten 10 Jahre ein?
Ich glaube, UX wird immer wichtiger, weil UX zu einem Erfolgsfaktor werden wird, was den Umsatz und die Vermarktung von Software angeht. Und ich hatte das gerade schon mal in so einem Nebensatz gesagt, wenn die Software sich nicht vernünftig bedienen lässt und nicht ja, modern und zeitgemäß aussieht, werden sich Leute nicht dafür entscheiden, die zu kaufen.
Ich bin da völlig d'accord und ich glaube, das ist auch etwas, was sich am Markt sehr stark widerspiegelt, was wir jetzt auch gesehen haben, gerade mit GeForce 2025. Wir alle haben es gefeiert und sehr, sehr stolz auch auf verschiedenen Plattformen, Messen und Foren präsentiert. Und das Feedback war ja eben auch genauso. Und ich glaube, das hat vor allem dich natürlich auch, aber uns alle natürlich auch stolz gemacht, dass das eben so wahnsinnig gut ankommt. Und daran sieht man einfach auch, dass um wirklich die Begeisterung, glaube ich, hervorzurufen beim Entscheider oder bei denjenigen, die eben auch in der Validierung sind, eine neue Workforce-Management-Software auszuwählen, dass das eben ein ganz entscheidender Punkt ist. Firas, ein ganz wesentlicher Bestandteil deiner Arbeit ist ja, das Nutzungsverhalten unserer über 4.500 Kunden zu analysieren. Inwiefern spielt das Nutzungsverhalten unserer Kunden auch mit in die Trends, die du setzt für unser UX-Design mit rein?
Wir schauen bei der Priorisierung der Programme oder der Optimierung, die wir vornehmen wollen, natürlich darauf, womit kriegen wir den meisten
Mehrwert?
Mehrwert, genau. 80% unserer Nutzer benutzen 20% unserer Programme nach Pareto. Mhm. So ist es tatsächlich. Und diese 20% der Programme zu optimieren, hat für uns Prio 1. Heißt, wenn wir die Flows für diese Programme optimieren, haben wir 80% der Leute glücklich gemacht und zufrieden gemacht. Es gibt Randprogramme, wo man sich natürlich kümmern muss, wenn da grundlegende Sachen falsch laufen, dann werden die natürlich auch korrigiert und optimiert. Aber diese 20% der Programme, und da reden wir von Anträgen zum Beispiel, Antragsprogramme, Zeitkonten, also die Programme, die wirklich gängigsten, die jeder Mitarbeiter bei einem Kunden benutzt, die erhalten unser Hauptaugenmerk.
Mhm. Firas, wir stehen ja kurz vor einem neuen Highlight in der Geschichte von GeForce. GeForce 2026 wird jetzt in unmittelbarer Zukunft gelauncht. Was sind für dich aus UX-Sicht die größten Highlights und Errungenschaften dieses neuen Releases?
Mit GeForce 2026 wird vor allen Dingen GeForce Intelligence vertieft in die Software integriert. Unseren Chatbot Atlas, der dieses ganze Thema GeForce Intelligence an die Oberfläche bringt, ist integriert, bedient sich super, gibt einem schnell und präzise Feedback zu den Fragen. Wie viele Überstunden habe ich diesen Monat gemacht zum Beispiel? Ist so eine Frage, die ja viele Leute interessieren wird, weil
gerade Work-Life-Balance, hat man jetzt in den letzten Folgen immer wieder gehört, ein größeres Thema spielt, eine größere Rolle spielt. Wir haben einen App-Hub umgesetzt, wo einfach alle Programme ja in einer Art Übersicht dargestellt werden können, weil der Baum ist irgendwann an seiner Grenze. Also wenn wir sagen, wir haben 600 Programme, können wir die nicht alle im Baum darstellen. Deswegen haben wir so einen App-Hub umgesetzt, wo das nochmal schön geclustert ist in die verschiedenen Module. Das sieht ganz schön aus. Ja, die neue Personalplanung wird immer weiter optimiert. Da sind wir jetzt auch dabei, Designer- oder Individualisierungsoptionen einzubauen, wie einen Designer, wo dann die Benutzer sich ihre Planung so gestalten können, wie sie sie brauchen. All das wird jetzt kommen. Ja.
Also es hört sich sehr, sehr gut an, Firas. Und ich glaube, wir sind alle sehr gespannt darauf und freuen uns vor allem auf das Release. Und ja, ich hoffe, auch alle Zuhörer sind genauso gespannt wie wir, dass eben unser neues Release GeForce 2026 jetzt in unmittelbarer Zukunft gelauncht wird. Und Firas, auch dir würde ich natürlich gerne die Frage stellen. Du kommst auch nicht drum rum. Also die Frage, die ich allen meinen Gästen immer gerne stelle und wo wirklich auch immer die kreativsten Ideen rauskommen. Stell dir bitte vor, du bist der kreative Kopf des Projektes Designing the Future of Work. Also im Prinzip bist du das ja auch hier. Deinen Ideen sind keinerlei Grenzen gesetzt. Welche Zukunft würdest du erschaffen, wenn alles möglich wäre?
Was mir im Kopf geblieben ist jetzt in der letzten Zeit, ist das Thema Intent-Based Design. Und das ist eigentlich das, was ich schaffen wollen würde. Und zwar, dass ich für den Need, den ich gerade habe, die perfekte Lösung sofort geliefert kriege. Sprich, ich muss nicht lange Daten zusammensuchen oder muss nicht an vier Ecken Daten sammeln, um eine Aufgabe zu erfüllen, sondern ich muss was machen und kriege dafür die perfekten Tools geliefert, um die Aufgabe zu erfüllen. Und das wäre für mich eigentlich die Future of Work. Nämlich, dass ich effizient und schnell die Aufgaben erledigen kann, die ich erledigen muss und dann Zeit habe für andere Dinge.
Und das hört sich auch sehr angepasst auf ja ein volatiles Arbeitsumfeld dann eben an. Also finde ich spannend, dass du diesen Ansatz wählst, vor allem auch, weil ich es immer sehr spannend finde, dass alle meine Gäste irgendwo natürlich ein bisschen vorgefärbt sind aus der Berufsgruppe, aus der sie herauskommen. Aber ich fand das jetzt einen sehr, sehr spannenden Ansatz. Also vielen, vielen Dank für die vielen Impulse, Firas. Hat wirklich Spaß gemacht mit dir. Und wir sind auch leider wieder schon am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Ja, ich finde, Firas hat uns wahnsinnig viele, wie gerade schon erwähnt, spannende Einblicke in sein Daily Business als UX-Designer gegeben. Und ich kann mir vorstellen, dass für den einen oder anderen ein bisschen transparenter geworden ist, was konkret auch UX-Design wirklich für eine riesengroße Aufgabe in der Softwareentwicklung erfüllt. Vielen Dank auch an alle Zuhörer. Hinterlassen Sie uns gerne eine Bewertung oder abonnieren Sie den Podcast, wenn Ihnen das heutige Gespräch gefallen hat. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge, in der wir wieder einen spannenden Gast bei uns begrüßen werden. Und bis dahin, let's design the future of work.